Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
SWR1 Leute mit Sonja Winterberg. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Sie haben eine ganz spannende Biografie. Sie sind in der Nähe von Helsinki aufgewachsen. Sie haben in Deutschland studiert, in Freiburg, und sind dann in unterschiedlichen Ländern gewesen. Sie haben in Belgien gelebt, auch in Amerika. Sie wollen jetzt nach Kanada gehen. Haben Sie so etwas wie ein Vagabundengehen?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube schon, dass ich jemand bin, die immer eine bestimmte Zeit an einem Ort ist und diesen Ort dann auch sehr intensiv erkundet und erlebt. Und wobei ich jetzt schon denke, dass Kanada so vielleicht die letzte Station sein wird.
Warum?
Weil wir uns da ganz wohl fühlen. Also wir wollen ans Meer, wir sind dann da am Meer, und mein Mann und ich, wir sind ja nun auch nicht mehr so die allerjüngsten Semester, insofern.
Na, 1970 geboren, wenn ich das an dieser Stelle outen darf.
Ja, aber es ist so, also mein Mann ist ein bisschen älter schon, und wir haben beide so das Gefühl, dass könnte sowas wie Heimat werden.
Und Sie sind Finnland-Schwedin. Das ist wahrscheinlich ein Begriff, der den wenigsten etwas sagt. Es gibt so knapp 300.000 Finnland-Schweden in Finnland, eine schwedisch sprechende Minderheit, die konstant weniger werden. Also im Mittelalter hat es noch ein Viertel der Bevölkerung Finnlands ausgemacht. Wo rührt das historisch her?
Na, zum einen rührt es daher, dass das die Schweden waren, beziehungsweise die Wikinger oder Nachfahren der Wikinger, die sich an der Küste in Finnland niedergelassen haben. Die Finnen selber sind also finn-ugrische Volk, kommt aus der Steppe, kommt aus dem Landesinneren. Und dass die immer weniger werden, hängt vor allem damit zusammen, dass immer mehr zweisprachige Ehen oder binationale Ehen geschlossen werden, also zwischen finnischsprachigen und schwedischsprachigen Finnen. Und dadurch kommt es dann, dass einfach die Vermischung einfach mehr stattfindet. Trotzdem gibt es viele Traditionen, die einfach sehr schwedisch sind in Finnland. Und das Land lebt schon davon, dass es eine reiche Kultur hat, die auch so an Skandinavien sich anknüpft.
Mit wie vielen Sprachen sind Sie dann aufgewachsen?
Ich bin dreisprachig groß geworden.
Nämlich?
Schwedisch, Englisch, Deutsch.
Und kurz zu Ihrer Biografie dann. Sie haben dann Skandinavistik, Germanistik und Philosophie in Freiburg studiert. Und als Journalistin sind Sie dann auf die Themen gekommen, Krieg und Kinder. Gerade in dieser Kombination zeichnet Sie das besonders aus. Was war denn da Ihre erste Berührung damit?
Naja, das ist ein bisschen schwierig. Also ich denke, zum einen hat es natürlich mit Familiengeschichte zu tun. Also ich habe meinen Großvater väterlicherseits war Überlebender von Theresienstadt, dem Konzentrationslager. Das heißt, die Familiengeschichte ist auch stark vom Zweiten Weltkrieg geprägt gewesen, von Verfolgung, von Vertreibung. Ich habe mich eigentlich immer schon für Geschichte interessiert, für Geschichten, für Menschen. Und das ist dann so eine Kombination, die hat sich quasi natürlich ergeben.
Aber so die erste Berührung, können Sie sich daran erinnern? Welcher Teil Ihrer Familie stammt aus Deutschland? Gab es da dann Berührungspunkte?
Ja, also ich glaube, die thematische Berührung stammt tatsächlich, ist ein bisschen später passiert. Ich war als junge Erwachsene, als Studentin oder zu Studienzeiten in Mittelamerika unterwegs, habe da auch schon gearbeitet damals, freiberuflich noch, und war da so in diesen Bürgerkriegsgebieten, also in El Salvador, in Guatemala, Honduras, Süden von Mexiko. Und das hat mich einfach sehr geprägt, diese Einfachheit der Bevölkerung, Nachwirkungen der Konflikte dort. Und ich glaube auch so ein Stück weit die Ungerechtigkeit. Ich habe so ein ganz starkes Gerechtigkeitsempfinden, und das war da einfach zum ersten Mal aus einer sehr reichen Kultur kommend oder aus reichen Ländern kommend, einfach das Erlebnis, was mich dann die Jahre danach geprägt hat.
Ja, vielleicht wollen Sie ja auch Menschen im Nachhinein zu Gerechtigkeit verhelfen. Sie beschreiben einige Schicksale in Ihrem Buch Wir sind die Wolfskinder, verlassen in Ostpreußen. Wie sind Sie auf die Wolfskinder gestoßen?
Das fing damit an, dass mein Mann und ich ein Buch gemacht haben, das als Begleitbuch zu einer Serie in der ARD herauskam. Da ging es um Kriegskindheit in Europa im Zweiten Weltkrieg. Da haben wir damals mit einem Team zusammen über 500 Zeitzeugen befragt in England, in Frankreich, in Deutschland. Jüdische Kinder, polnische Kinder, russische Kinder. Und also damals Kinder, das sind inzwischen natürlich alte Menschen. Und haben sie über ihre Kindheit befragt. Und dann hatten wir ein Schicksal von einem Wolfskind, und ich hatte den Begriff noch nie gehört. Und das Schicksal hat mich sehr angerührt, und ich dachte so, da muss es doch noch mehr geben. Und dem bin ich dann auf die Spur
Was für ein Schicksal war es, was Sie besonders berührt hat?
Das war das Schicksal eines Mannes hier aus Süddeutschland, der von seiner Mutter getrennt worden war, beziehungsweise die Mutter war verhungert. Der Vater hatte ihn dann nach dem Krieg in einem Waisenhaus wiedergefunden. Und der Junge konnte sich an kaum noch was erinnern, außer an seinen Namen und sein Geburtsdatum. Und schrieb dem Vater, glaube ich, in der ersten Kontaktaufnahme, dass ihm so leid täte, dass es so lange gedauert hätte, bis er gefunden werden konnte, weil er eben keinen Nachnamen hatte oder nicht den Nachnamen nicht mehr wusste, weil er immer davon ausgegangen war, als kleiner Knopf mit 3, 4, 5 Jahren, dass er natürlich immer bei seiner Mutter bleiben würde. Und dann war die Mutter verstorben und er stand da und wusste nicht mal seinen eigenen Nachnamen.
Was haben all diese Wolfskinder für eine gemeinsame Geschichte? Lässt sich das runterbrechen?
Also ich denke erstmal, dass sie tatsächlich einen ganz starken Vertrauensverlust in der Kindheit erlebt haben, dass sie eben auf sich alleine gestellt waren. Das hat natürlich, kann einerseits natürlich eine große Selbstständigkeit fördern. Eigentlich alle von ihnen waren schwer traumatisiert. Und so eine Traumatisierung, wenn sie eben nicht behandelt wird oder nicht behandelt werden kann, weil einfach die Umstände schwierig sind, dann bleibt so ein Mensch bis ins hohe Alter traumatisiert. Und das fand ich eigentlich das Erstaunlichste oder das Schwierigste für mich, weil niemand von denen, also es waren Kinder, ja, und Kinder sind erstmal per se natürlich unschuldig in dem Krieg. Und sie galten aber natürlich bei den Sowjets als die Kinder des Gegners. Und wir haben also ein Schicksal einer Frau, die, da gab es mehrere von, die dann eben auch zum Beispiel nach Sibirien deportiert wurde und erst Jahre später zurück nach Litauen kam, die kein Litauisch sprach, die kaum Deutsch konnte und die dann erstmal die ersten Jahre noch im Wald da verbrachte, weil sie eben auch Angst vor Menschen hatte. So diese ganzen Schicksale haben mich schwer bewegt.
Und da ging es wirklich für viele ums nackte Überleben. Inwiefern hat die Beschäftigung mit den Wolfskindern denn ihr persönliches Leben verändert? Bestimmt doch auch sehr nachhaltig.
Tja, also ich glaube, diese Beschäftigung mit Krieg, Kriegsfolgen und Trauma lässt einen natürlich nicht kalt. Das ist schon richtig. Trotzdem ist es so, dass mir eigentlich vor allem die Menschen ans Herz gewachsen sind. Also ich habe da das Gefühl, ich habe da eine ganze, also wir haben, ich glaube, jetzt leben noch knapp 50 Wolfskinder. Wir haben ja ungefähr mit 60 gesprochen. Da habe ich schon das Gefühl, ich habe da so die eine oder andere litauisch-deutsche Großmutter noch, ne?
Warum wurden mehr als 20.000 deutsche Kinder nach 1944 von ihren Familien getrennt?
Ja, das ist unterschiedlich. Also ein ganz großer Teil war bei den Müttern oder war bei Großeltern, bei Menschen, die einfach nichts mehr hatten, die dann tatsächlich verhungert sind. Viele beschreiben dramatische Szenen, wie sie als Kinder die eigene Mutter beerdigen oder die Großeltern im leeren Haus zurücklassen, sich auf den Weg machen und gar nicht wissen, wohin sie eigentlich gehen. Das war ein Schicksal, das kann man sich, glaube ich, heute gar nicht mehr vorstellen, dass sich da auch niemand kümmert oder dass eben auch andere Erwachsene gar nicht mitbekommen, dass da plötzlich Kinder alleine sind. Das war normal im Krieg.
Ja, und viele von diesen Kindern kamen dann nach Litauen. Da beschreiben sie einige Schicksale, zum Beispiel auch das Schicksal von Gerhard Gudovius. Das war einer von denen, die sie getroffen haben. Was für ein Schicksal hatte er?
Also Gerhard Gudovius hatte für sich das Gefühl, das Große losgezogen zu haben. Also er war dann tatsächlich nach Litauen gekommen, war bei einem Bauern untergekommen, war unter anderem dafür zuständig, der war schon Jugendlicher, also war schon ein bisschen älter, also war nicht mehr ein Kleinkind gewesen, als er dahin kam, war dafür zuständig, als, weiß ich, 13, 14-jähriger Junge, dann die Schnapsbrennerei zu überwachen und zu gucken, dass eben auch nachts, wenn gebrannt wurde, dass alles seinen Gang ging. Der aber auch sagte, da hat man schon früh angefangen zu trinken, ne? Und der wurde dann, kam mit einem Kindertransport zurück nach Deutschland, erst in die DDR, dann nach Westdeutschland und war unglaublich, man kann schon fast sagen, verbittert sein ganzes Leben lang, weil er so das Gefühl hatte, dort hatte er wenigstens noch eine Familie. Und dieser Rücktransport nach Deutschland, wo er zwar eigentlich hingehörte, war aber trotzdem, hat ihn getrennt von der Familie, die ihn sehr lieb gewonnen hatte.
Wie wurde er denn überhaupt aufgespürt? Es gab einen sogenannten Kindersuchdienst. Aber wie waren die aktiv?
Also der Kindersuchdienst, der hat vor allem Einzelschicksale gesucht. Also wenn eine Familie oder ein Vater in Deutschland ja, sagte, mein Kind ist auch verloren gegangen oder ich weiß nicht, wo es ist. Ging dann tatsächlich noch bis in die 70er Jahre, gab es zum Beispiel auch im Rundfunk immer noch Aufrufe, die diese Kinder gesucht haben oder diese ehemaligen Kinder. Und dann war es aber so, dass tatsächlich aus der Sowjetunion am Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre noch Kindertransporte gestartet wurden. Es gab also Aufrufe, öffentliche Aufrufe, dass Kinder mit deutschen Wurzeln oder deutscher Herkunft in diesen Zügen dann, das heißt, man sie zum Bahnhof bringen sollte, an einem bestimmten Tag, an einem bestimmten Ort, dass die dann zurück nach Deutschland gebracht würden. In der Regel dann mit dem Roten Kreuz, Internationalen Roten Kreuz. Manche haben dem nicht getraut. Also es sind schon die allermeisten damals zurückgekommen. Ich meine, ungefähr 2000 sind dann in Litauen zurückgeblieben, weil zum Beispiel Bauern sagten, ah, man weiß nicht, ob der Zug nicht doch nach Sibirien geht und dann eben nicht dahin geht, wo man hoffte, dass es hingehen würde.
Und Gerhard Godovius hat eben auch ein Schicksal gehabt und landete dann in Reutlingen in Baden-Württemberg. Was für ein Leben hat er geführt?
Es war dann, glaube ich, ein sehr normales, kleinbürgerliches Leben. Er hatte eine Frau gefunden, die haben Kinder gehabt, wohnt in einem kleinen Reihenhäuschen. Ja, sehr beschaulich und hat aber trotzdem immer dieses Gefühl gehabt, sein Leben lang um diese schöne oder diese gute Familie in Litauen gebracht worden zu sein. Und als ich ihn dann traf und wir das erste Gespräch hatten, dachte ich, ja, wie groß diese Diskrepanz ist zwischen dem Gefühl, was er hat, und dem, was ich aber von den Wolfskindern aus Litauen wusste. Und dann habe ich ihn ja mit anderen litauischen Wolfskindern zusammengebracht. Und das war, glaube ich, ja, so ein Schlüsselerlebnis für ihn, weil er dann plötzlich merkte, dass er wahrscheinlich von diesen ganzen Schicksalen es doch ganz schön gut hatte. Und dass er das eben selber erfahren konnte, war natürlich sehr wertvoll, weil ich meine, wer bin ich, ihm das zu sagen? Sondern es war einfach durch diese Begegnungen mit den litauischen Wolfskindern, mit Menschen, die ein ganz anderes Schicksal hatten, die sich immer danach gesehnt haben, was er dann im Endeffekt hatte.
Die es eben nicht nach Deutschland geschafft haben.
Genau.
Was für Menschen hat er denn dort kennengelernt? Was für Schicksale also, haben die anderen Wolfskinder gehabt?
Ja, also es gibt hier in Baden-Württemberg einen sehr engagierten ehemaligen Bundestagsabgeordneten, Freiherr von Stetten, der sich um diese Wolfskinder sehr verdient gemacht hat. Und
die deutsch-baltische Freundschaft, glaube ich, genau, Anfang der 90er Jahre dann.
Genau, hat sich da sehr gekümmert und der hat dann in einem Rahmen von so einem Wolfskindertreffen in Deutschland litauische Wolfskinder nach Deutschland gebracht, eingeladen, ihnen auch so ein bisschen die Kultur näher gebracht, ihnen Dinge gezeigt. Und bei einem dieser Treffen war dann eben Gerhard Godovius mit dabei. Und ich denke, so der größte Unterschied ist, natürlich gibt es viele, die in litauischen Familien überlebt haben. Und das ist erstmal eine großartige Leistung, dass da ein Volk war, das diese Kinder aufgenommen hat unter großer Gefahr. Denn Litauen war damals eine Sowjetrepublik. Es war auch verboten, dass Deutsch gesprochen wurde zum Beispiel. Also diese Rettung dieser vielen, vielen Kinder ist eine große Leistung, die gar nicht hoch genug angesehen werden kann. Nichtsdestotrotz ist es auch so, dass insbesondere bei den Frauen, bei den jungen Mädchen, es immer wieder zu Übergriffen kam, zu Vergewaltigungen, zu sexuellen Übergriffen, dass es viel Gewalt auch gab, ja, die oft mit Alkohol zusammenhing. Also es war nicht so, dass die in Litauen waren, alle ein gutes oder alle ein schlechtes Leben hatten. Es ist halt wie das Leben, glaube ich, allgemein. Manche hatten es besser als andere, aber viele hatten es eben auch sehr schwer.
Die dunkle Seite des Lebens scheint Sie besonders zu beschäftigen. Sie haben da so eine Formel für sich gefunden. Wie lautet die?
Terror, Tod und Hölderlin. Das ist so die Formel, auf die ich es für mich gebracht habe, weil ich mich gerne mit den Dingen beschäftige, die andere nicht so attraktiv finden oder wo gesagt wird, ist das finanziell rentabel? Wer möchte das hören? Ich mache gerade einen Kinodokumentarfilm fertig, wo ein Redakteur uns sagte irgendwie, das würde gar nicht gehen, das könnte man noch nicht mal im öffentlich-rechtlichen Rundfunk zeigen. Also das sind so Dinge, da denke ich immer, da muss man dann hingucken und da ist es besonders wert.
Suchen Sie besonders die Nische dann?
Ja, nicht weil es eine Nische ist, sondern weil ich eben glaube, dass es Geschichten gibt, die trotzdem erzählt werden müssen, auch wenn es nicht Mainstream ist.
Was war das für eine Geschichte, wo dann jemand meinte, das geht nicht mal mehr im öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Naja, es ist eine Geschichte, da geht es um es ist eine unerzählte Auschwitz-Geschichte. Und es geht um Frauen, die Sterilisierungsexperimenten ausgesetzt waren im Block 10 in Auschwitz. Tatsächlich eine Geschichte, die kaum bekannt ist Und wir haben mit einer Kollegin zusammen die letzten Zeitzeuginnen getroffen, haben noch 6 Frauen interviewt. Die älteste war damals schon 104 Jahre alt. Und das ist ein Film, an dem haben wir seit 2014 gearbeitet. Der kommt jetzt ins israelische Fernsehen zum ersten Mal. Also hat dort seine Premiere und kommt dann auch nach Deutschland.
Aber bestimmt auch gar nicht so einfach, da die Protagonistinnen zu finden. Wie haben Sie denn da recherchiert?
Mit viel Geduld und viel Hingabe. Also wir hatten auch einen Berater hier aus Tübingen, den Herrn Professor Joachim Lang, der zu dem Thema ein Buch geschrieben hat, ein sehr lesenswertes, Klauberg und die Frauen von Block 10. Und wir haben tatsächlich also 2 Zeitzeuginnen in den Niederlanden, 2 in Frankreich und 2 in den USA gefunden.
Sie sagten eben schon mal, Sie haben einen ganz besonders ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Ist es der Sie antreibt oder was treibt Sie an?
Ja, ich glaube, es ist schon dieser unbedingte Wille, unerzählte Geschichten zu finden oder eben Geschichten, die mich dann auch nicht mehr so wirklich loslassen. Also ich mag es nicht so gerne lauwarm, ich möchte heiß oder kalt und ja, das treibt.
Wobei es ja auch eine Wiedergutmachung für so etwas nie geben kann. Was hilft den Menschen dennoch? Ist es, dass sie ihre Geschichte erzählen können? Was glauben Sie?
Ich glaube, gerade weil man viele Dinge nicht wieder gut machen kann, ist es eben umso wichtiger, einfach mal jemanden zu haben, dem man es erzählen kann oder jemand, der zuhört. Also es hat ja beides eine Qualität. Also mir wird oft gesagt, oh, wie toll, dass du das machst. Und ich denke umgedreht, nein, wie toll, dass die Menschen mir das erzählen. Also ich fühle mich eigentlich da auch immer sehr reich beschenkt, dass Menschen das Vertrauen haben. Und das ist natürlich auch so was ganz Besonderes, ein ganz besonderer Schatz, mit dem man dann auch sehr sorgfältig umgehen muss.
Was haben Ihnen diese Frauen denn erzählt? Was mussten die über sich ergehen lassen?
Naja, das würde jetzt wahrscheinlich insgesamt zu weit führen, aber es im Prinzip gab es Mädchen zum Beispiel aus Griechenland, die im Alter von 14, 15, 16 Jahren nach Auschwitz deportiert wurden, aus Thessaloniki, der damals größten jüdischen Gemeinde in Griechenland. Wir haben, wie gesagt, auch Zeitzeuginnen aus Holland oder aus Frankreich. Und denen wurde in der Regel ein Eierstock rausoperiert, nachdem vorher versucht wurde, die Eileiter zu verkleben. Also Dinge, die ja selbst, sage ich mal, unter heutigen Gesichtspunkten niemand gerne in der Öffentlichkeit diskutiert, haben uns da Frauen im fortgeschrittenen hohen Alter erzählt. Dinge, die sie nie jemandem vorher anvertraut hatten, weil die auch so unaussprechlich waren.
Wussten diese Mädchen damals, was mit ihnen passiert?
Also die jungen Mädchen wussten es sicher nicht. Aber auch die Älteren, ich sage jetzt mal, also älter war damals zwischen 30, 35, 40, haben auch gesagt, es gab ja nicht in diesem Sinne eine Aufklärung wie heute. Also man wusste oft auch nicht, wie Dinge zusammenhingen. Also man hatte so diesen Begriff von untenrum zum Beispiel, ne? Konnte gar nicht, Begrifflichkeiten wie Vagina oder Eierstöcke oder Gebärmutter waren da ja noch relativ neu. Und das war, glaube ich, für viele von denen tatsächlich ein Problem und das dann auch später anderen Menschen anzuvertrauen, was mit ihnen geschehen war. Wir haben eine Zeitzeugin aus Holland, Leni Adela, die uns auch ganz herzzerreißend dann irgendwie erklärte, wie sie ihren Mann, den zweiten Mann dann nach dem Krieg, wie sie ihm erklärt hat, dass sie keine Kinder mehr haben könne. Das wusste sie zu dem Zeitpunkt schon und dann sagte ihr Mann eben so, das ist nicht schlimm, ich nehme dich so, wie du bist.
Werden diese Zeitzeuginnen, die es noch gibt, bei der Premiere dabei sein?
Leider gibt es von den 6, die wir interviewt haben, ist nur noch eine im Leben und die ist schon zu alt, um zu reisen. Also wir werden wahrscheinlich in Paris eine Premiere haben für die französische Fassung und wir hoffen, dass sie da noch hinkommen kann.
Was bedeutet es diesen Frauen, dass darüber jetzt über ihr Schicksal ein Film entstanden ist?
Also als wir den Film gemacht haben und wir mit ihnen sprachen, war das schon sehr bewegend zu sehen, also A, was sie uns gesagt haben und B, wie sie damit umgegangen sind. Und eine Holländerin sagte dann auch so schön, ich bin ja nicht umsonst aus dem Konzentrationslager zurückgekommen, ich wollte das wenigstens noch mal erzählt haben. Und ich glaube, diese Resilienz, also die, glaube ich, alle Zeitzeugen haben, mit denen ich so über die Jahre gesprochen habe, das zeichnet die Menschen schon aus. Also, dass sie wirklich, ja, so eine ganz starke Widerspenstigkeit trotz allem schaffen, ne? Also, das ist, glaube ich, so wichtig. Und wir hatten eine Zeitzeugin eben hier aus Kalifornien, die uns sagte, René Düring, die war in Köln geboren und die sagte zum Schluss so schön, dass sie am Ende gewonnen hat und eben nicht Klauberg, also nicht der Arzt, der sie sterilisiert hat, weil der ist 1955 aus der Sowjetunion zurückgekommen und starb dann wenige Monate später an einem Herzinfarkt. Und die Frauen sind eben sehr alt geworden und hatten zum Teil dann tatsächlich noch durch medizinische Hilfe, die eine oder andere hatte dann noch Kinder, andere sind einfach in Anführungszeichen nur alt geworden, aber alle haben das Gefühl gehabt, sie haben doch irgendwie ihr Leben noch leben können. Und es haben eben leider nicht sehr viele Frauen von dort überlebt.
Dennoch wird es ja so sein, dass wir bald keine Zeitzeugen mehr haben. Was glauben Sie, was ändert das an unserer Geschichtsschreibung auch? Denn Sie zitieren in Ihrem Buch Wolfskinder Hannah Arendt, die darauf verweist, wie wichtig es ist, für Zukunft Geschichte zu erzählen.
Also ich glaube, das hat jetzt schon begonnen, dass wir eigentlich, der Fall der Mauer ist 30 Jahre her und die jetzige Generation an Kindern und Jugendlichen können sich ja, also haben das schon nicht mehr erlebt und entsprechend weiter ist eben der Zweite Weltkrieg weg, ist der Erste Weltkrieg weg und das ist eben dann irgendwann nur noch etwas, was man durch Medien, durch Bücher, durch Filme erfahren kann. Und das nimmt natürlich eine ganz große Qualität, dass man eben nicht mehr den Menschen hat, den man gegenübersetzen kann, den man Fragen stellen kann. Die Menschen, die in Schulen gehen, also was für ein Schatz war das über Jahrzehnte, jüdische Bürger zu haben, die immer noch in Schulen gegangen sind, um mit Kindern und Jugendlichen darüber zu sprechen, was sie erlebt hatten.
Sie haben sich in Ihrer Magisterarbeit schon mit Hinrichtungsorten beschäftigt und mit diesen Orten, was anschließend damit passierte. Haben Sie sowas wie eine makabre Seite an sich entdeckt oder war die schon immer da?
Naja, so einen Sinn für schwarzen Humor, den habe ich schon. Das wäre jetzt falsch zu sagen, dass ich den nicht hätte. Aber das ist auch wirklich den Menschen geschuldet, die in diesen Regionen leben, die selber oft einen sehr abgründigen Humor haben, weil es anders, glaube ich, gar nicht möglich ist, dieses Grauen zu überleben. Die Hinrichtungsorte in Bürgerkriegsgebieten, die ich besucht habe, beziehungsweise die ich untersucht habe, die waren insofern einfach spannend, weil Menschen schon innerhalb einer Generation oft vergessen, was sich an einem Ort abgespielt hat. Das ist sicher in Deutschland.
Weil es vielleicht auch heilsam sein kann, Entschuldigung, wenn ich Sie da unterbreche, dieses Vergessen mag ja vielleicht ein Motor sein.
Das kann sein, aber ich meine, selbst in Deutschland, wir haben ja, ich meine, wenn wir jeden historischen Ort, an dem getötet wurde, an dem eine Schlacht gefochten wurde, wenn wir das immer erinnern würden, dann hätten wir, glaube ich, also wenn die deutsche Erde ist auch blutgetränkt, wenn wir so sprechen wollen. Mich hat daran einfach interessiert, wie das heute ausschaut. Also wir haben da, was weiß ich, in Libanon zum Beispiel, in Beirut, einen Ort, an dem ein großer Platz, an dem hingerichtet wurde. Da wurde darunter dann eine große Disco gebaut. Wir haben in Afghanistan, in Kabul, das ehemalige Schwimmzentrum, wo in den im Swimmingpool, in dem eigentlich geschwommen werden sollte, Menschen hingerichtet wurde, weil sich da das Blut dann so gut wegwaschen ließ. Und dann in der Folge, das Gebäude steht nicht mehr, also dieser Pool ist quasi unter freiem Himmel, die Kinder da im Regenwasser spielen. Also das sind so die Dinge, die dann eben passieren mit diesen Orten und nicht nur, dass innerhalb von einer Generation vergessen wird, was das für ein Ort war. Es ist eben auch der Versuch einer Normalisierung, ein Zurückfinden in das normale Leben.
Lässt sich vermutlich vor allen Dingen psychologisch erklären, oder?
Ja, psychologisch sicher auf der einen Seite. Oft ist es auch eine Notwendigkeit, also dass man einfach sagt, so das ist jetzt ein Cut, das ist wieder Frieden, es ist die Zeiten haben sich geändert und das Leben geht weiter. Und man hat oft dann keinen anderen Ort oder bei den Kindern in Kabul denke ich immer wieder so, die haben natürlich keinen Spielplatz. Also dann wird da gespielt, wo eben vorher was anderes war.
Sie haben einen besonderen Bezug zu Afghanistan, wo es eben auch sehr viele Hinrichtungen gegeben hat. Wie ist dieser Bezug entstanden?
Auch da wieder familiärer Kontakt, also sehr früh ein Onkel von mir, der in 70er Jahren dort gearbeitet hat, der mir einfach tolle Geschichten erzählt hat. Als ich dann Anfang der 2000er zum ersten Mal selbst hinreisen konnte, war das für mich so eine Einlösung eines Versprechens, das es aus der Kindheit einfach immer gab. Eines Tages wirst du da auch hinreisen können. Und die Menschen, die Kultur, das hat mich einfach sehr fasziniert. Und es ist eine Kultur, die weit mehr als die Burka und die Taliban zu bieten hat. Und das zu entdecken, das ist einfach großartig.
Wenn das schon so ein langer Wunsch war, da hatten Sie wahrscheinlich auch ganz konkrete Vorstellungen, als Sie dann vor Ort waren. Sah das so aus, wie Sie sich das vorgestellt hatten? Waren die Begegnungen so?
Also ich würde fast sagen, es war noch besser. Also was natürlich tatsächlich am Anfang der 2000er schlimm war, und das war sicher eine ganz andere Welt als die, die mein Onkel da in den 70er Jahren erlebt hatte, war eben, dass Kabul wirklich sehr zerbombt war. Also es war einfach wirklich ein Land im Nachkrieg, es war eine Stadt in der Nachkriegszeit. Man sieht jetzt, ich war jetzt gerade letzten Herbst wieder da, vieles von diesen Ruinen, die ich damals gesehen habe, die gibt es einfach nicht mehr. Also der ganze der ganze Schutt ist weggeräumt, es sind Hochhäuser entstanden, es hat teilweise gar eine moderne Anmutung. Das hat sich sehr verändert.
Sie werden von Dresden nach Kanada gehen, das sind Ihre Auswanderpläne oder Reisepläne, wie man es nennen mag. Wer gehört denn zur Familie?
Naja, also auswandern werden jetzt mein Mann, Juri Winterberg, mein Sohn Antonio und ich, und unsere Tochter, die jetzt gerade in diesem Jahr Abitur macht, folgt dann im nächsten Jahr allerdings nur nach Nordamerika, also nicht nach Kanada, sondern in die USA.
Und es war entstanden auf den Wunsch ihrer Tochter. Ihre Tochter, muss man dazu sagen, ist eine Adoptivtochter. Wo ist sie geboren?
Sie ist in Boston, Massachusetts geboren. Ich habe selber lange Zeit in den USA gelebt und sie möchte gerne wieder dahin zurück, wo sie herkommt, also wo sie ihre Wurzeln hat. Und da möchte sie auch studieren. Und den Wunsch, dem können wir natürlich nichts entgegensetzen. Wir freuen uns da, dass sie das machen möchte. Wollen selber nicht in die USA, aber arbeiten sowieso schon viel in Kanada und haben gesagt, dann ist das wohl der neue Lebensmittelpunkt.
Warum gehen Sie jetzt schon und Ihre Tochter kommt danach, wenn das Abi in der Tasche ist?
Ja, sie wollte jetzt noch ein freiwilliges soziales Jahr an dieses Abi dranhängen, und diese Auswanderungspläne sind aber schon länger, und das, also wirft man dann auch bei drei Personen nicht mehr so eben mal über den Haufen, und umgedreht ist so ein junger Mensch dann doch flexibler und
Was war das denn für ein Prozess innerhalb der Familie, dann auch so einen weiten Schritt zu machen?
Naja, man muss tatsächlich sagen, in unserer Familie, wir sind einfach viel unterwegs gewesen, immer schon. Wir haben eben nach wie vor noch ein kleines Sommerhaus in Finnland. Das ist für uns relativ natürlich gekommen. Also wir haben dann wirklich überlegt, was machen wir in dem Moment, wo dieser Schnitt kommt, dass unsere Tochter auszieht. Wollen wir dann da bleiben, wo wir sind? Wollen wir was anderes machen? Und mein Mann hatte immer den großen Wunsch, einen Schreibtisch mit Blick auf den Ozean. Und das ist jetzt sozusagen dann der Wunsch soll in Erfüllung gehen.
Ist bei Ihnen als Finnland-Schwedin dieser Wunsch nach Meer, Sie haben das anfangs der Sendung schon mal erwähnt, ist das auch etwas, was Sie treibt?
Auf jeden Fall. Also das Meer vermisse ich tatsächlich am allermeisten. Also das ist das, was ich in Dresden einfach nicht habe und was wir dann auch oft in Ferien oder auf Reisen genossen haben. Aber das Leben am Meer ist tatsächlich ein völlig anderes, ein entschleunigtes und ich glaube tatsächlich auch ein gesünderes Leben.
Was gefällt Ihnen denn an der kanadischen Mentalität? Sie haben ja den Einblick in viele Länder auch von den Mentalitäten. Ich glaube, in Deutschland gab es auch einiges, was Ihnen erstmal aufgestoßen war.
Naja, in Deutschland gibt es viele Dinge, die ich schwierig finde. Also ich glaube, Kanada ist natürlich einerseits ein Einwanderungsland, das heißt, man hat viele unterschiedliche Kulturen. Der Umgang mit Anderssein, mit Fremdheit ist, finde ich, einer, der mir mehr entspricht. Man hat natürlich auch ein Land, das sehr weit ist. Also Kanada ist das zweitgrößte Land der Erde und entsprechend hat es da eben auch viel Platz. Man geht sich nicht so sehr auf den Keks. Und die Kanadier sind grundsätzlich sehr aufeinander bedacht. Also es wird sehr viel entschuldigt. Nun kann man immer sagen, naja, ich möchte nicht jeden Tag irgendwie für mich für alles Mögliche entschuldigen müssen. Aber umgedreht ist es tatsächlich so, man hat das Gefühl, man kommt in eine sehr kultivierte, eine sehr höfliche Kultur. Und das geht auch manchmal bei uns schon ein bisschen verloren, gerade so in den letzten Jahren, in denen es ja wieder hoffähig wurde, zumindest in Sachsen, in Dresden, wo ich jetzt lebe, Dinge zu sagen, die man vor 20 Jahren nicht hätte sagen dürfen.
Wo wird's Sie denn hinziehen nach Kanada?
Wir gehen nach Halifax, das ist an der Ostküste, atlantische Provinzen, also vom Klima her ganz ähnlich wie Finnland. Wir sagen auch immer so die Gewinner des Klimawandels, weil da kann es eben schon noch ein bisschen wärmer werden, ohne dass man gleich eine Klimaanlage braucht.
Dann Ihnen alles Gute und danke für den Besuch in SWR1 Leute, Sonja Winterberg.
Vielen Dank.
Eins gehört.